Die Familie ist eine Kapitalgesellschaft. Was man einträgt, darf man mit Profit zurückerwarten. Auf keinen Fall aber darf man sich ausnutzen lassen. So erklärt der Vater, ein Unternehmer, seiner Tochter Lipa den Sinn und Zweck der Familie. Unternehmer, so heißt der neue Roman des Autors Matthias Navrat. Matthias Navrat ist bei uns im Studio. Herr Navrat, ist die Familie heute eine Kapitalgesellschaft oder ist das nur in Ihrem Roman so?
Naja, ich glaube, dass diese Gesetze, die andere Bereiche unserer Gesellschaft durchdringen, die durchdringen selbstverständlich auch die Familie. Das heißt, die Familie ist im Grunde genommen eine Vereinigung von Menschen, die natürlich durch Liebe verbunden sind und durch Abstammung, aber auch durch Gesetze des Nützlichen sozusagen. In meinem Roman ist dieser Satz so gemeint, dass im Prinzip alle Beziehungen, also das ist eine Persiflage im Grunde genommen auf dieses freie Unternehmertum. Der Vater weitet diese Gesetzmäßigkeiten auf alle Beziehungen aus zwischen Menschen, eben sogar auf die Beziehungen zu seinen eigenen Kindern, die er im Grunde genommen als Mitarbeiter betrachtet in seinem Unternehmen.
Aber Familien funktionieren ja normalerweise nicht nach ökonomischen Regeln. Also wenn ich ein Kind erziehe und ausrechne, was ich da finanziell reinstecke, dann, und das wäre kapitalistisch gesagt, bekomme ich das finanziell ja nie wieder heraus.
Das stimmt, aber jede Familie arbeitet ja auf eine Zukunft hin. Das heißt, ein Vater zum Beispiel investiert in seine Kinder nicht für sich selbst, sondern damit die Kinder ein besseres Leben haben. Das heißt, das ist eigentlich eine Rechnung, die nach vorne hin funktioniert. Und so ist es ja mit vielen Unternehmern. Die wollen diesen Profit, den sie erwirtschaften, ja gar nicht selber verbrauchen. Es geht immer nur darum, den Profit wieder zu reinvestieren. Und es geht eigentlich um Wachstum. Und so gesehen könnte man jetzt auch sagen, eine Familie funktioniert nach ähnlichen Gesetzen.
Aber da könnte man das Ganze weiterspinnen, wenn es immer um Wachstum geht und die Familien bekommen immer weniger Kinder, dann muss ein einzelnes Kind viel mehr leisten als eine Familie früher mit 5 Kindern. Also das einzelne Kind bekommt einen viel höheren Erwartungsdruck. Ist das dann richtig?
Das stimmt. Also wenn ich mir Kinder heute anschaue, selbst wenn ich das mit meiner eigenen Schulzeit vergleiche, ich bin jetzt 34, dann hatte ich zum Beispiel nach der Schule viel mehr Freizeit als Kinder heute. Heute werden Kinder zum Sprachunterricht geschickt. Chinesisch lernen einige Kinder, weil die Eltern sozusagen schon erwarten, dass in 10 Jahren die Chinesen im wirtschaftlichen Bereich prägend sein werden. Der Tag des einzelnen Kindes oder der wenigen Kinder, die wir heute haben, der wird viel stärker optimiert. Ich habe das Gefühl, dass da durchaus sozusagen eben ähnliche Gesetze wirken wie in Unternehmen.
In Ihrem Roman Unternehmer schildern Sie die Familie als Kapitalgesellschaft. Die Arbeit hält die Familie dort zusammen. Vater, Mutter, 2 Kinder, die Tochter Lipa und der Sohn Berti. Alle arbeiten für das Familienunternehmen. Was ist das für ein Unternehmen, für das Sie arbeiten?
Das ist ein Unternehmen am Rande des Existenzminimums. Die 3, also Vater und die 2 Kinder, Lipa und ihr Bruder Berti, sie fahren mit einem alten Mercedes durch die Täler des Schwarzwalds und steigen in alte Fabriken ein, in verlassene Fabriken und holen alte Bauteile raus oder sammeln auch von den Straßenrändern alten Elektroschrott ein und verkaufen den dann weiter auf einem Schrottplatz. Das heißt, es ist im Grunde genommen ein Unternehmen, das letztlich eigentlich nur noch die Abfallprodukte des Kapitalismus verwertet. Es ist kein Unternehmen, das ein neues Produkt herstellt, sondern es ist eigentlich ein postkapitalistisches Unternehmen.
Und der Schrottplatz, den nennen Sie Paradies. Dort arbeitet der Mann im Paradies. Warum nennen Sie den Paradies?
Ja, weil für die Kinder ist das alles eine herrliche, wundervolle Spielwelt, in der sie leben. Also sie sehen sich tatsächlich auch als große Unternehmer. Der Vater betreibt da von Kind auf sozusagen Propaganda im Stile des freien Unternehmertums. Und die Kinder, die glauben da total daran. Und für die ist der Schrottplatz, der eigentlich eben im Grunde genommen eine verlassene, eine eher trauriger Ort ist, für die ist das sozusagen so eine Art Wunderland. Am Anfang des Romans glauben die sozusagen noch daran, dass sie lauter wundersame Dinge da machen.
Die Dinge tragen ja auch wundersame Namen. Das Unternehmertum fängt im Herzen an, heißt es einerseits, heißt es auch in Ihrem Roman. Und dann die Familie handelt mit Herzen als tote Materie. Was sind das für Herzen, die sie da beim Schrotthändler abliefert?
Nun, die Herzen sind eben die Herzen alter Maschinen und alter Geräte. Wenn ich jetzt meine eigene Metapher interpretieren sollte, würde ich jetzt sagen, das sind im Grunde genommen die Dinge, die einst unsere Welt der Geräte und der Elektronik belebt haben, also die beispielsweise in Computern, Platinen und Prozessoren, sind also diejenigen Gegenstände, die im Grunde genommen, wenn man jetzt die Maschine als Organismus betrachtet, das Herz dargestellt haben. Ich muss aber dazu sagen, das ist alles nur in dieser Sprache der Kinder so. Ich will damit nicht sagen, dass die Welt so ist. Also ich möchte die Welt nicht darauf reduzieren. Aber diese Kinder, die leben in dieser auf die Materie reduzierten Welt. Und um darin zu überleben, um so etwas wie überhaupt noch Lebendigkeit darin zu finden, poetisieren sie das Ganze.
Das heißt, das muss man dazu sagen, sie erzählen die Geschichte dieser Unternehmerfamilie aus der Perspektive der Tochter Lipa. Die ist 13 Jahre alt. Und die projiziert natürlich diese Begriffe auf die Materie. Das hat aber auch Rückwirkungen auf sie selbst. Wenn sie Herz in tote Dinge hineinprojiziert, dann versteht sie natürlich auch unter ihrem eigenen Herzen ein Herz. Ist sie auch schon materialisiert?
Ja, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass das eigentlich ein sehr trauriges Mädchen ist, von außen betrachtet auch, weil diese Betrachtung der Welt als reduziert auf Gegenstände, auf vorwiegend tote Gegenstände, die macht eben vor ihr selbst auch nicht Halt. Also bei der Betrachtung ihrer selbst fehlen ihr auch Begriffe, die eigentlich normalerweise dem Menschlichen zukommen würden. Also sowas wie Gefühle, die begreift sie eigentlich auch nur als im Grunde genommen mechanistische Abläufe, habe ich immer so ein bisschen den Eindruck. Und doch spüre ich bei ihr eigentlich auch den Willen zum Gefühl, zum Menschlichen. Und das macht für mich irgendwie überhaupt die Spannung, also dieses Textes aus, also beim Schreiben hat das für mich die Spannung ausgemacht, dieser Konflikt des Mädchens zwischen dem toten, materialistischen und eigentlich dem Willen, ein eigenständiger, freier, gefühlvoller Mensch zu sein.
Das heißt, 13 Jahre alt, sie ist in der Frühpubertät, sie verliebt sich, darüber sprechen wir gleich noch. Aber sie, das haben Sie gerade schon angedeutet, inhaliert ja die Welt ihres Vaters. Wir müssen die Schmerzen ertragen können, das ist das Gesetz des Unternehmertums, heißt es mitten im Roman. Und dann am Ende sagt Lipa selbst, das Unternehmertum ist für Leute, die Schmerzen ertragen können. Fast hat man den Eindruck, da ist sie am Ende ihrer Entwicklung. Sie hat es so weit inhaliert, dass sie sich absolut damit identifiziert. Ist das richtig?
Ja, sie ist über eine Entwicklung gegangen und zwar auch über eine Erkenntnis, also über den Zweifel an der Propaganda des Vaters. Dadurch, dass sie sich verliebt und einen Schritt eigentlich rauswagt aus diesem Erklärungskosmos des Vaters. Aber dann passieren gewisse Dinge, die sie dazu bringen, doch für das Unternehmen einzustehen und trotz dieser Erkenntnis, trotz dieses Zweifels, den sie am Ende spürt, sieht sie im Prinzip am Ende keinen anderen Ausweg, als im Grunde genommen die Rolle des Vaters zu übernehmen in dem Unternehmen.
Der Vater, der in der Familie zugrunde geht, der hat Kopfschmerzen, Traurigkeit, Müdigkeit, was hat er? Burnout, auch ein blöder Ausdruck. Das steht natürlich in Ihrem Buch nicht, aber was hat er?
Er hat es also so weit kommen lassen, dass sein Sohn am Ende diverse Körperteile verloren hat bei dieser gefährlichen Arbeit, die sie da machen in diesen alten Fabrikruinen. Am Ende erkennt er sozusagen, wie weit er es hat kommen lassen. Daran geht er im Prinzip zugrunde. Also im Grunde genommen Schuldgefühle, Depressionen.
Opfer, Schmerzen, das sind zentrale Tugenden des Unternehmertums. Wir haben es selbst in der Hand, heißt es an einer anderen Stelle im Buch. Ihre Geschichte spielt im Schwarzwald. Ist das der Arbeitsbegriff, der sich vielleicht auch aus dem Pietismus dort entwickelt hat? Das erinnert ein bisschen an Max Weber und sein Buch Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.
Max Weber hat ja diese Verknüpfung zwischen der protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus ja im Grunde genommen nie wirklich kausal gesehen. Er hat die zwei Dinge in gemeinsame Nähe gebracht. Und ich denke, dass es in der kulturellen Entwicklung des 19. und des 20. Jahrhunderts durchaus wahrscheinlich Kräfte gab, die aus dem spirituellen Bereich geschöpft haben. Denn ich glaube, dass dieser Arbeitsethos, von dem wir jetzt hier sprechen, dass der natürlich auch viel mit so etwas wie Heilsversprechen zu tun hat. Der Vater, der bläut ja seinen Kindern immer ein, eines Tages werden wir es schaffen und nach Neuseeland kommen. Man könnte dieses Neuseeland jetzt übersetzen zum Beispiel in den Jenseitsbegriff. Also im Prinzip, wir müssen hier nur viel genug arbeiten, dann schaffen wir es irgendwann und werden dort dann ein besseres Leben haben. Insofern glaube ich, dass das natürlich eng zusammenhängt, dieser protestantische Heilsbegriff und eben der Arbeitsethos dieser Familie im Schwarzwald. Aber ich würde das jetzt nicht nur auf den Schwarzwald begrenzen wollen. Im Grunde genommen ist die gesamte westlich-europäische Kultur davon durchdrungen.
Also die kapitalistische westliche Welt. Bis hierhin vielen Dank. Matthias Navrat, Unternehmer, so heißt sein neuer Roman, erschienen im Rowohlt Verlag. Matthias Navrat erzählt darin die Geschichte von Lipa, der 13-jährigen Tochter eines Unternehmers im Schwarzwald. Lipa lebt in einer eigentümlichen Welt zwischen staubblinden Plastikflaschen und herumliegenden Einkaufswagen, heißt es an einer Stelle. Das ist eine Welt, die im Müll nach Schätzen sucht. Gleich sprechen wir über diese Welt, die so fern und in dem Roman doch so hautnah zu sein scheint.